Integrationen der Wahrheit. Es liegt nicht in der Absicht dieses Buches, des Meisters Lebens- und Geistlehre in verkürzter Form wiederzugeben und zu erläutern oder gleichsam vor dem inneren Auge des Lesers ein kleines Modell nach ihr aufzubauen, unter Weglassung des Nebensächlichen. Denn nichts in ihr kann nebensächlich sein, da es sich um die Wahrheit und Wirklichkeit, um das eine und einzige allein handelt, ist alles darin Hauptsache in ständig verändertem Aspekt. Deswegen fand der Meister selbst keinen kürzeren Weg, als die Lehre in einigen 30 mehr oder minder knappen Büchern darzustellen. Die dort vorkommenden Wiederholungen sind nur scheinbar, eröffnen vielmehr stets wieder eine neue und meistens sehr überraschende Aussicht auf das Wesentliche. Die Aufgabe dieses Buches ist, aufzuzeigen, dass das Leben dessen, der die neu gefasste Lehre von der Wahrheit der Mitwelt dargeboten hat, wesentlich mit seinem Werk übereinstimmt. Daraus ergibt sich noch eine weitere Aufgabe. Es ist zu ermitteln, ob die neu gefasste Lehre ein Bedürfnis und eine Notwendigkeit darstellt, ob es nicht Eulen nach Athen tragen hieß, sie zu veröffentlichen, da es doch wahrlich keinen Mangel an Lebenslehren und Religionen, philosophischen Systemen und harmonikalen Konstruktionen gibt. Gesetzt den Fall, diese Lehre böte nichts anderes als solches, das bereits in anderen Lehren enthalten ist, und sei es auch das Beste und in ausgezeichneter, leicht eingehender und zeitgemäßer Form, dann mangelte ihr Integration, Ganzheit. Es würde sich kaum lohnen, von ihr ein Aufhebens zu machen. Im Buch der Gespräche befindet sich die Bemerkung, du wirst in keinem Volke eine fertige Lehre finden, die dir alle Weisheit restlos enthüllt. Das war immer so und wird immer so sein. Aber es ist doch von Zeit zu Zeit so, dass eine nach Zeit und Menschenmöglichkeit fertige und integre Lehre zur Verkündigung kommt, wie dies zweifellos beispielsweise in Lao Tzes Tao Te Ching, jenem uralten Buche aus 81 Sprüchen, geschehen ist und wie es durch Jesus, den Bo Wen Ra, den größten aller Liebenden nennt, auf mündliche, selbst in den verbleichenden Nacherzählungen und Übersetzungen, oft übermenschlich anmutende und erschütternde Weise ein paar Jahrhunderte später auch geschehen ist. Ebenso ist es durch die Lehre geschehen, mit der wir uns hier beschäftigen. Das wagen wir zu sagen und wollen es einleuchtend zu machen versuchen, nicht begründen, denn wissenschaftlich und dialektisch begründen lassen sich religiöse und nur inwendig erlebbare Dinge nicht. Wir wollen versuchen darzutun, dass diese Lehre die Weisheit zwar nicht restlos wiedergibt, weil solches in materiellen Denkformen überhaupt nie möglich sein wird, sie aber doch so vollkommen darstellt, wie es in unserer Gegenwart nötig, angängig und statthaft ist. Wir werden bei dieser Betrachtung nämlich die Entdeckung machen, dass die Lehre eine Reihe von Zusammenhängen aufhält, vor denen wir in den Häusern und Kapellen anderer Lehren fassungslos oder verzichtend standen, mit einem innerlich gemurmelten Ignoramus ignorabimus. Die Lektüre in des Meisters Büchern ergab schon für manche Menschen, dass nur scheinbar auf die Beantwortung gewisser Fragen verzichtet wird, dass die Fragen dann doch weiter in dem Lesenden gearbeitet und gebohrt haben und dass ihre unvermutete Beantwortung wie ein Blitz in der Nacht alles aufleuchten machte. Deswegen auch sprechen wir von Integration, von Ergänzung und Herstellung des unversehrten Zustandes der Wahrheit. Es ist recht billig zu sagen, diese Integrationen seien irgendwo auf mediale Weise aufgelesen oder sonst wie zusammengeklügelt worden, um der menschlichen Neugierde aparte Leckerbissen hinzuwerfen und etwa auch Sensation zu erregen. Ob dem so ist oder nicht ist, wird ein jeder für sich in gewissenhafter Prüfung zu entscheiden haben. Denn nur die Reaktion seines eigenen Inneren kann ihm das allenfalls beantworten. Uns aber obliegt es nun, auf jenes Integrierende das Gewicht zu legen, versuchend, es unter vier Gesichtspunkten zu ordnen, die wir behelfsweise als Lehre vom Tempel, von der Immanenz, das heißt dem Innewerden Gottes in uns, von der Seele und von der Polarität bezeichnen. Hierbei ist noch zweierlei im Auge zu behalten. Erstens. Neu sind diese Integrationen natürlich nicht. Sie sind es nur für uns, die wir im zeitlichen Leben, denn neu ist ein zeitlicher Begriff. Im Geist und in der Wahrheit, die der Ewigkeit angehören, gibt es nichts Neues. Und es soll nicht einmal bestritten werden, dass da und dort in alten oder neueren Lehren des Westens und Ostens, zumal gnostischer Art, Spuren jener Integrationen anklingen, nur Spuren freilich. Zweitens, wenn wir diese Integrationen herauslösen, so hat ein solcher Akt zugegebenermaßen etwas Gewaltsames, sind sie doch auf Schritt und Tritt und in jedem Worte des Lehrwerks implizite enthalten. Das muss man sich vergegenwärtigen, um einzusehen, dass die Lehre überall alt und neu zugleich ist und dass sie mit allen echten Weisheitslehren zugleich übereinstimmt und nicht übereinstimmt, genauso wie ein Erwachsener mit dem Kinde, das er einmal war, übereinstimmt und nicht übereinstimmt. Die Lehre ist eben etwas Gewachsenes und nicht etwas Konstruiertes. Nachdem dieses gesagt worden ist, kann begonnen werden, und zwar zunächst mit der Lehre vom Tempel.